Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht's um Grillfleisch und um leckere Köstlichkeiten, denn der Aserbaidschan Grand Prix in Baku steht auf dem Programm und dem Peter läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, denn ich glaube, Peter, das ist genau dein Ding.
Das lass nicht meine Freundin hören. Also ich bemühe mich ja auch tatsächlich weniger Fleisch gerade zu essen. Ne? Wir gucken ja auch alle ein bisschen auf die Umwelt und auch auf sich selbst. Aber tatsächlich ist es so, ich war mit dem Fußball mal da in Baku. Mainz hatte da mal eine Europapokalreise und wir wohnten in Baku. War aber nicht Baku der Club, gegen den sie gespielt haben. Und ich habe noch sehr gute Erinnerungen an das Essen. Was du gerade sagst, wird gegrillt am offenen Feuer teilweise in den Restaurants. Also die Brandschutzbehörden, die würden hier wahrscheinlich einen Schock kriegen von solchen Bildern. Aber das ist großartig, ist auch mit ein Grund, warum ich mich sehr freue auf die anstehende Reise.
Sind ja auch total nette und freundliche Menschen dort in Baku, in der Hauptstadt von Aserbaidschan. Und ich kann mich dran erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal auf der Suche nach einer Dönerbude dort. Das war sehr lustig. Also man muss ja sagen, es ist so eine Mischung, ne, Sandra, aus türkischen Flair und so ein bisschen arabisch. Also es ist ein ganz interessanter Mix, den man da vorfindet.
Total, ganz ganz eigener Stil, wie ich finde. Ich mag das oder ich mochte es bisher dort immer sehr gerne, fand's immer gut da. Und gerade in diesem ersten Jahr, Sascha, du erinnerst dich, als wir dort waren, als wir da auch dann mal durch die Stadt so ein bisschen geschlendert sind, die auch echt ziemlich viel hergibt von, ich sag mal, ganz altertümlichen Bauwerken wie diesem Jungfrauenturm da und aber auch sehr modernen Sachen und viele Malereien an den Wänden zu sehen und so. Also es war echt cool da, fand ich immer extrem spannend. Und ja, ich muss halt leider sagen, ne, Fleisch ist mein Gemüse, also ich werde auch super aufgehoben.
Aber Jungfrauenturm habe ich mir gleich mal notiert.
Ja.
Das kannte ich noch nicht.
Ja,
siehst du. Aber das stimmt, Sandra. Ich habe das auch in Erinnerung. Altstadt ist wunderschön, aber das Interessante, wenn du da weiter rauskommst, dann siehst du, dass es nicht allen Menschen dort so gut geht. Also wirklich so die Außenbezirke, da siehst du schon, dass die Aserbaidschaner auch ganz schön zu knapsen haben. Ne? Und dass es da viele gibt, denen es nicht ganz so gut geht. Aber Wahnsinn, wir werden ja hier schon mehr und mehr hier so ein kleiner Reiseführer-Podcast. Ne?
Ja, ne?
Weg von der Formel 1, Land und Leute kennenlernen mit Sandra Baumgartner, Sascha Roos und Peter Hardenacke.
Und Essen natürlich. Nicht nur Reisen, sondern auch Essen.
Ja, das ist noch wichtiger. Aber entscheidend ist natürlich auch, warum ist das so mit diesen Bauwerken in Baku, in dieser wunderbaren Altstadt, die ja so ein bisschen irgendwie nach Spanien ausschaut. Also diese alten Gebäude, die wir da haben, wenn man es nicht genau wüsste, würde man glauben, man steht irgendwo in Sevilla oder in Barcelona oder in Madrid. Das hat damit zu tun, dass kurz vor dem 20. Jahrhundert, 1800 noch irgendwas, die ersten waren, die wirklich großartig in großem Stil Öl abgebaut haben dort in Baku und dadurch sehr reich wurden. Und dann hat man sich den Einfluss von den spanischen Architekten hingegeben, weil man es eigentlich schön fand. Da hatten wir ein paar.
Alter Wikipedianer.
Nein, kannst du gerne nach.
Während wir hier schon alle gebuckelt haben den ganzen Tag, uns vorbereiten, hat der Sascha gerade nochmal hier den Wikipedia-Eintrag aufgemacht.
Da kannst du gerne nachgucken. Das steht nicht unter Wikipedia. Das steht nicht unter Wikipedia, denn die Sandra kann es bestätigen. Ich war vor etlichen Jahren unterwegs dort mit einer Führerin, die mir die Altstadt gezeigt hat und die hat es erzählt. Also das ist mal Fakt. Also es geht darum, die fanden halt die Gebäude dort ganz toll auf der Iberischen Halbinsel. Dann haben sie ein paar Architekten hergeholt mit viel Kohle und die haben dann da diese Bauwerke dann gebaut. Und deswegen schaut es da auch so aus. Das ist wirklich großartig. Eine tolle, tolle Stadt, finde ich. Also in der Innenstadt, ja.
Ich erinnere mich auch noch an den Slogan des ersten Rennens dort in Baku, der da lautete, pass auf, der da lautete, the speed is higher in the land of fire. Das war der Slogan des ersten Rennwochenendes.
Stimmt.
Den hast du dir gemerkt, du.
Da hatte sich aber die Marketingabteilung einiges einfallen lassen, du. Mein lieber Mann. Und warum Feuer?
Ich weiß,
klar, natürlich.
Auch nur deswegen, weil vom Fahrerlager aus kannst du auf ein Hotel gucken, ein ziemlich großes Hotel. Und da war eine riesengroße Fahne von dem Rennen, also mit hier, ne, Aserbaidschan Grand Prix und Rennauto drauf und so weiter und so fort. Und da stand eben dieser Slogan drauf. Und im Prinzip immer, wenn man im Fahrerlager war, konnte man den Blick eigentlich gar nicht davon abwenden. Daher ist mir das noch so im Kopf geblieben, dieser Slogan. Fand ich großartig.
Ja, großartig. Ja, das hat natürlich damit zu tun mit den Raffinerien, die es dort gibt und den Flammen, die dort sind und deswegen dieser Slogan. Aber was natürlich auch so ein Ding ist, der Wind, ne, lieber Peter. Also du solltest.
Statt der Winde, das ja, habe ich mir schon angeschaut.
Auch das hast du aber bei Wikipedia gelesen, ne? Da steht es, nee, glaube ich, auch drin.
Ich hab da überall meine Quellen. Nein, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber tatsächlich schon ein paar Dinge gelesen. Und statt der Winde habe ich natürlich auch gelesen, was sich natürlich, lieber Sascha, lieber Sandra, natürlich auch auf die Aerodynamik auswirkt. Also ist das natürlich für die Teams auch was, was sie beachten müssen.
Also, ne? Nimm dein Haarnetz mit, ne? Nimm dein Haarnetz mit.
Ja gut, bei mir, der Helm steht ja immer, ne? Egal, ob es regnet, schneit, windet, der Helm steht.
Ja, da hast du, Peter, definitiv mir gegenüber aerodynamische Vorteile.
Ja, ein Setup. Ich habe ein Setup, was für alle Kurse passt, muss man sagen.
Sehr gut. So, aber jetzt um nochmal, ich meine, Aserbaidschan, das klingt ja auch so weit weg, ist es ja auch dann am Ende, um das auch nochmal klar zu machen, auch das.
Über Weißrussland fliegt man aber nicht, oder?
Nee, eigentlich nicht. Du fliegst, es hängt davon ab, wenn du über Moskau fliegst, dann fliegst du schon über Weißrussland. Ja, das kann sein. Gut. Ansonsten kann man natürlich auch anders fliegen, ein bisschen südlicher rum, aber für diejenigen, die nicht nur genau wissen, wo es liegt, das ist am Kaspischen Meer, ne? Kaspisches Meer, das, Peter, Wikipedia-Eintrag. Ha?
Ha? Ha? Das stimmt so, da mache ich einen Haken hinter, richtig, was du da sagst.
Aber das Kaspische Meer ist ja eigentlich gar kein Meer, ne? Ein See.
Ja, das kannst du uns jetzt was zu erzählen.
Ja, ist ein Riesensee.
Was sagt denn Wikipedia?
Ja, nix, das weiß ich. Ich war ja, wie gesagt, schon mal dort. Ist ein Riesensee, das Kaspische Meer. Aber weil es eben so ein Riesensee ist, sagt man mehr dazu, weil es irgendwie kein Ende nimmt, wenn man da rausguckt. Georgien grenzt da dran an Aserbaidschan, der Iran und die Türkei, glaube ich, auch. Russland auf jeden Fall. Und Fakt ist natürlich auch, dass, weil wir gerade über Öl gesprochen haben, das natürlich auch rein politisch gesehen ein Riesenthema ist. Weil alle Länder drumherum über oder ums Öl sich streiten, was da in dem Kaspischen Meer ist. Und gerade jetzt Russland und Aserbaidschan haben da nicht unbedingt gerade so die besten Beziehungen momentan.
Eine Frage zum Thema Kaspisches Meer. Okay, jetzt wissen wir, es ist ein großer See. Salzwasser oder Süßwasser? Wissen wir nicht, ne?
Salzwasser ist es. Es ist Salzwasser. Deswegen auch der Bezug zum Meer. Und aber wenn man ehrlich ist, Sandra, wenn man da an der Promenade steht, direkt hinter Start und Ziel, wenn man genau guckt, sieht man auch einen Ölfilm auf dem Wasser. Ist wirklich so. Also weil da halt so viel Öl drin ist, es ist sehr ölhaltig.
Ja. Aber Sascha, da hast du jetzt ja auch das schon wieder das perfekte Stichwort geliefert zu dem, was auch der Peter vorhin gesagt hat, mit den Winden und Aerodynamik und so. Startziel, oder ist ja nicht die Startzielgerade, aber diese unfassbar lange Gerade, das sind glaube ich fast 3 Kilometer, die geht ja quasi auch an dieser Küstenlinie lang. Also da ist ja schon ein großes Thema eben mit dem Wind und sich darauf einzustellen, weil ich meine, 3 Kilometer ist jetzt ja auch nicht gerade ein kurzes Stück, ne?
Ja, vor allem der Windschatten ist dann wichtig für die Qualifikation. Das wird ein Riesenkampf werden in der Quali am Samstag. Die Position, ja, keiner will irgendwie der Erste sein und alle hinter sich herziehen. Das war in den letzten Jahren immer ein Thema und das wird natürlich auch in diesem Wochenende ein Thema werden, das auf jeden Fall. Ich meine, die Frage ist natürlich schon auch, ist ein krasser Gegensatz, ne? Wenn man überlegt, wir waren jetzt zuvor in Monaco, enger Stadtkurs, winklig, keine wirklich hohen Geschwindigkeiten, gerade DRS und Windschatten hat da nicht so die ganz große Rolle gespielt. Jetzt haben wir wieder einen Stadtkurs und es ist völlig anders. Also das finde ich ja so bizarr, ne? Stadtkurs ist halt dann doch nicht gleich Stadtkurs.
Nee, das stimmt. Was ich nur aber krass finde, ist halt auch dieser ganze erste Bereich von der Strecke, wo es eigentlich Kurven gibt, die nur rechte Winkel sind. Und natürlich ist es, und da sind wir wieder beim Thema enger Stadtkurs, haben wir ja diese Stelle, die engste Stelle im ganzen Formel-1-Jahr, wo es da durch diese Stadtmauer durchgeht, ne?
Ist das Kurve 8 oder was ist das?
Das kann ich dir jetzt so aus dem Kopf jetzt nicht sagen, ob das jetzt Kurve 8 ist.
Da, wo es 2019 auch zweimal gescheppert hat, ne, oder?
Da, wo es Charles Leclerc, das ist die Charles Leclerc. Also man sagt...
Kubica auch, ne?
Kubica auch, ja. Also man findet da, glaube ich, immer noch ein
Kurve
paar
8.
rote Stellen.
Kurve 8, ihr beiden.
Ja? Okay, Peter hat das Streckenlayout schon auswendig gelernt, ist sehr gut.
Dann ist ja gut. Fakt ist jedenfalls, das ist eine super enge Passage dort. Da geht es ja dann um die Altstadt rum. Das ist Streckenabschnitt Nummer 2. Das ist also da auch Wahnsinn, also von den Bildern her. Ist ja UNESCO-Weltkulturerbe, die Altstadt von Baku. Wirklich tolle alte Häuser, richtiger Stadtmauerring. Da findet man auch noch so alte Katapulte, die da aufgebaut sind. Das schaut auch so ein bisschen aus wie im Mittelalter, um ganz ehrlich zu sein. Also es ist wirklich, wirklich toll. Die Fahrer haben da natürlich keinen Blick dazu und können da auch nicht rumlaufen. Auch das habe ich mitgenommen übrigens von meiner Stadtführung vor ein paar Jahren. Das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Hat übrigens auch ein altes Kopfsteinpflaster dort. Das war ein Riesenthema, als das erste Mal da gefahren wurde, weil viele gesagt haben, so, also nee, ihr könnt ja nicht auf dem Kopfsteinpflaster fahren und ihr könnt es ja auch nicht einfach wegmachen. Da hat man es einfach mit Asphalt, mit so einem Asphaltband zugemacht, hat es dann nach dem ersten Rennen dann wieder weggemacht, beim zweiten Rennen wieder drauf gemacht und dann der Staatschef, der Aliyev, schon sowas wie ein Oligarch, muss man ganz ehrlich und knallhart so sagen, er fand das dann so großartig, dass er mit seinem Chauffeur über diesen glatten Asphalt fahren konnte, dass ihm sein Morgenkaffee hinten im Fond von seinem riesengroßen Auto nicht über die Beine geschüttet wurde und er sich nicht ständig die Hose verbrannt oder die Beine verbrannt hat. Da hat er gesagt, komm, wir lassen das einfach. Wir lassen die Asphaltdecke da drüber. Und offensichtlich war dann die Kraft derer, die sich dagegen wehren konnten und wollten, nicht groß genug, beziehungsweise man hat sie sehr klein gehalten, wie das dann da oftmals leider so ist, ja. Also es ist deswegen geblieben, dieses Asphaltband auf diesem historischen Kopfsteinpflaster.
Frage ist tatsächlich, ob wir raus dürfen, ne, weil ich glaube auch da die Vorkehrungen noch immer sehr streng sind. Ja, werden wir dann einfach nächste Woche darüber berichten können. Ich kann es gerade im Moment gar nicht genau sagen, was möglich ist und was nicht, aber ich würde mal tippen, nach wie vor alles sehr streng und Hotel und Strecke werden unsere Aufenthaltsorte sein.
Du, aber um ehrlich zu sein, so viel, klar, ne, dadurch, dass die Hotels mitten in der Stadt sind, siehst du auf dem Weg zur Rennstrecke natürlich ganz viel. So war das bei uns in den letzten Jahren auch so, Sandra, ne? Und der Punkt ist, so viel ist da halt auch nicht, ne? Das muss man auch klar so sagen. Also ich hatte immer das Gefühl, dass die Innenstadt völlig leergefegt ist, dass da auch keiner wohnt, dass das so ein bisschen Fassade ist in gewisser Weise. Normalerweise würdest du vermuten, dass auf diesen tollen Balkons, dass da jemand steht und runterjubelt. Vereinzelt waren da welche, aber generell wirkte die Stadt immer so ein bisschen wie ausgestorben. Und ich glaube, man wird es nicht so groß merken, ob jetzt das ein Corona-Jahr ist oder ob das 2016, 2017 ist, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, sag mal, welche Rolle spielt eigentlich, dass es dort sehr viele Hochhäuser gibt? Das habe ich jetzt gelesen noch, was die Asphalttemperatur anbetrifft, dass es sehr unterschiedlich ist, weil manche Bereiche irgendwo abgedeckt sind durch den Schatten, dass die Temperatur da niedriger ist als auf den Teilen und Abschnitten, wo die Sonne richtig drauf knallt. Ist das wirklich ein Thema für die Teams?
Ja, aber das kennen sie ja, ne? Die Hochhäuser stehen ja da schon seit 2015, also seit sie das erste Mal da waren, also das wissen sie schon. Aber da hast du natürlich recht, ich meine, die Sonneneinstrahlung ist da schon extrem oft. Also ich kann mich dran erinnern, es war immer super heiß, aber wenn die Sonne weg war, aufgrund der Winde und so, ist es dann schon relativ kühl. Ich habe jetzt fürs Wochenende die Prognosen gesehen, 26 bis 28 Grad, kein Regen, aber Windgeschwindigkeiten von 60 km/h für den Sonntag. Also wie gesagt, ne, da solltest du vielleicht dann doch auch die Betonschuhe mitnehmen, Peter, wenn du da läufst. Es wird stürmisch. Das auf jeden Fall.
Ja, also Windjäckchen auf jeden Fall mitnehmen. Ich bin ja kein großer Freund von Wind, ne? Schon früher nicht. Ich habe es nicht gemocht. Schon beim Fußballspielen, böiger Wind und so weiter. Das war nichts für mich. Echt 60 km/h ist natürlich echt eine Menge Holz, ne? In Portimao hatten wir auch relativ viel Wind, ne? Wenn ich mich recht erinnere, aber keine 60 km/h.
Nee, so viel waren es nicht. Da waren es knapp 40, glaube ich, oder ein bisschen über 40 dann ja. Teilweise. Und das soll vor allem böig sein. Das ist natürlich auch so ein Ding. Und da hast du natürlich schon recht mit den Hochhäusern, weil auch da ist es so, die ersten zwei Sektoren sind ja praktisch in den Häuserschluchten. Also da wirst du den Wind nur so mal ab und zu spüren, wenn der mal da so durchpfeift. Kennen wir ja alle von irgendwelchen Spaziergängen in Städten und so. Da ist es da mal an der Ecke windiger als in der anderen. Aber extrem ist es dann, wenn du aus dem geschützten Bereich rund um die Altstadt rauskommst und unten Richtung Meer fährst, die letzte Kurve, wo dann, Sandra hatte sie ja schon beschrieben, diese lange Gerade kommt bis zur Kurve 1. Dort bläst dann auf einmal der Wind und den hattest du vorher eben gar nicht auf dieser ganzen Strecke dann möglicherweise. Und das wiederum könnte schon Thema werden, gerade diese letzte Kurve auf die lange Gerade.
Wer ist denn aus eurer Sicht Favorit fürs Wochenende?
Oh, ich find's ehrlich gesagt ganz schwierig zu sagen, weil ich prinzipiell ja sagen würde, von dem Streckenlayout her gerade eben wegen dieser langen Gerade auch, dass es eine Mercedes-Strecke ist. Jetzt ist aber natürlich Red Bull auch nicht zu verachten gewesen in der letzten Zeit. Und es gibt natürlich eben auch noch diese winkligen Abschnitte, wo Red Bull schon irgendwie stark war. Also ich würde dieses Mal, glaube ich, Mercedes einen Ticken vorne sehen vor Red Bull. Lass mich aber auch immer gerne eines Besseren belehren. Und ihr kennt mich ja inzwischen, ne? Ich bin auch immer für Überraschungen zu haben. Also an alle, die nicht Mercedes fahren oder Red Bull, ihr seid herzlich eingeladen, mich zu überraschen. Das wäre schön.
Ja, also gehe ich mit. Also Mercedes auf jeden Fall mit dem Motor im Vorteil. Das heißt natürlich dann auch, dass im Kampf um Platz 3 McLaren einen Vorteil hat gegenüber Ferrari. Davon ist auszugehen. Also die werden da besser sein als in Monaco, wo sie ja auch nicht so schlecht waren mit Lando Norris. Und auch für Aston Martin sind es, glaube ich, auch gute Bedingungen. Also ich glaube, dass auch da der Kampf zumindest dann in der Qualifikation für Q3 klar ist und dass sie das schaffen können, auch wieder mit zwei Autos da drin zu stehen. Das denke ich schon. Und auch hinten, wenn man guckt, Williams gegen Haas. Ich glaube auch, dass Williams da bessere Karten hat als das Team von Mick Schumacher dann, was die Leistungsfähigkeit des Autos und des Motors dann vor allem anbelangt.
Peter, was meinst du?
Schwer zu sagen. Also ich hoffe ja tatsächlich irgendwie auch aufgrund der Spannung, dass Red Bull einfach weiter dran bleibt und vielleicht nach Monaco einfach noch eins oben draufsetzen kann. Deswegen würde ich jetzt auch da einfach mal sagen, Red Bull hat die Nase vorn. Gibt ja auch ein paar langsame Kurven, was du auch sagst, Sandra. Das könnte dann wieder eher was sein für Red Bull auf den Geraden. Ich weiß nicht, wie groß der Vorsprung da von Mercedes gerade ist. Also ich würde jetzt mal sagen, auch mit dem, was die Bedingungen betrifft, dass es böig ist, dass es windig ist. Ich sehe Max vorne und Red Bull. Aber wer weiß, vielleicht knallt es ja auch an dem Wochenende mal zwischen den beiden. Und tatsächlich ist dann ein Dritter im Bunde, der das Glück auf seiner Seite hat und davon profitiert. Weil die Pfeilchen, die da hin und her fliegen, die nehmen ja nicht ab zwischen Mercedes und Red Bull. Und das Ganze wird ja auch mehr und mehr wirklich zu einem richtigen Mindgame, ne?
Ich habe gerade vorhin schon, als der Sascha das angesprochen hat mit den alten Kanonen, die da rumstehen, schon gedacht, naja, wer jetzt von Red Bull und Mercedes als erster auf die Idee kommt, da jemanden zu positionieren, weil dann werden nämlich aus den Pfeilen, die der Peter gerade beschrieben hat, bald Kanonenkugeln.
Ja, es nimmt schon eine spannende Wendung jetzt an, ne, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Wir haben gerade mal 5 Rennen absolviert und ich meine, an jedem Rennwochenende ging es ja irgendwie von einer Seite in die andere, also entweder von Mercedes Richtung Red Bull oder andersrum. Ging ja los da in Bahrain, wenn wir uns erinnern, die Track Limits, das Überholen von Verstappen an Hamilton, der da gleich gepetzt hat, dann weiter in Imola hatten wir den Crash gleich zu Beginn, ne? Also gleich in der Startphase, Verstappen und Lewis Hamilton. Und so zog sich das ja weiter. Also es bleibt dabei, das ist so knapp. Und das ist für uns natürlich auch mega toll, finde ich, zum Anschauen. Jetzt haben wir das erste Mal seit, 2018, glaube ich, einen Nicht-Mercedes-Piloten, der mal die WM-Führung hat. Der letzte, der das geschafft hatte, war Sebastian Vettel. Und dann hatte er seinen Ausrutscher da am Hockenheimring, wo alles begann, mehr oder weniger. Ja, und er die Führung weggegeben hat. Auch was die Teamwertung anbelangt, haben wir jetzt mal seit langer, langer Zeit ein anderes Team vorne mit Red Bull.
Ein Punkt vorne.
Ja,
Mercedes. Ich glaube, für Red Bull ist das erste Mal seit 2014, dass sie wieder vorne stehen. Und für Max Verstappen tatsächlich das erste Mal grundsätzlich, dass er in der WM in Führung liegt, ne?
Ja, für ihn ändert sich ja auch ganz viel. Also ich meine, sonst hat's ja immer geheißen, super talentiert, aber das Auto bringt's nicht und überhaupt und so weiter und so fort. Jetzt sind diese wichtigen kleinen Punkte entscheidend, um es dann halt durchzuziehen und du darfst dir halt keinen Fehler erlauben. Das ist halt nun mal Fakt. Also der die wenigsten Fehler macht, der wird's dann am Ende machen.
Und was ja auch ganz interessant ist, ne, weil wir dieses Mindgame ja irgendwie auch immer wieder mit anführen, der Nico Rosberg, den wir ja auch zu Gast hatten bei uns in der Sendung als unseren Experten jetzt beim letzten Rennen in Monaco, sagt ja auch, durch so ein Wochenende wie in Monte Carlo, das ist auch schon was beim Lewis dann im Kopf hängt. Ich bin gespannt. Man denkt ja immer noch so irgendwie aufgrund der Erfahrung und aufgrund dieser Besonderheiten, die der Lewis irgendwie mitbringt, dass er vielleicht dieses Quäntchen vorne liegen kann. Aber vielleicht passiert ja Ähnliches wie in 2016, dass er da auch Nerven zeigt und der Max davon profitieren kann. Gut, ich habe gesagt, Sascha, du auch vor der WM, dass es der Max wird, bleibt man natürlich jetzt sowieso dabei, aber ich bin gespannt, was die Komponente dann auch für Auswirkungen hat.
Ja, ich finde nur schon auch, Peter, echt extrem spannend, dass der Lewis eben schon auch gleich zu Beginn dieser Saison auch schon mit diesen Mind Games angefangen hat, weil er ist ja eben ganz groß im Petzen und hat ja dann eben mit diesen Track Limits in Bahrain da schon angeschwärzt und so, ne? Und das sind dann schon so Sachen, da merkst du halt auch, glaube ich, auch bei Lewis Hamilton war von, oder für ihn vielleicht schon von Anfang an, von Beginn an klar, dass das wieder so ein Jahr sein kann, wo er die, ich sag mal, ganz tief in die Trickkiste greifen muss und da alles auffahren, was er an Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, hat, um da halt irgendwie vorne zu bleiben. Und ich glaube, also so wie ich ihn jetzt so kennengelernt habe über die letzten Jahre, ist das aber auch eine Situation, die ihm total Spaß macht, da so wirklich überall zu graben und zu wühlen und wo kann ich da noch irgendwo ansetzen und so. Ich glaube, das gehört auch so ein bisschen zu seinem Naturell dazu, habe ich so das Gefühl.
Habt ihr gesehen übrigens, der Max, wie er sich die Zeit vertrieben hat, jetzt in den letzten Tagen?
Nee.
Jetzt aber.
Mit seiner Freundin zusammen in Saint-Tropez, DJ, ein Freund von den beiden, ich weiß, ich kannte den DJ nicht, gibt es ein schönes Bild von. Also der sieht tiefenentspannt und rundum glücklich aus, der Max.
Ja, das hilft doch schon mal, ne? Und was wir ja heute auch noch gesehen haben.
Vielleicht hilft ihm das wirklich, ne? Ja. Die Situation, die er gerade hat, ne? Der wirkt ja wirklich irgendwie ausgeglichen und wie Helmut Marko ja auch sagt, gereift. Gut, klar. Ich meine, am Ende sind es ja auch immer wieder Momentaufnahmen und mal gucken, was jetzt in Baku passiert. Dann sprichst du vielleicht schon wieder was anderes oder über was anderes, aber vielleicht hilft ihm das ja auch. Ich meine, ist mal eine wichtige Säule im Leben, das Privatleben, und vielleicht kriegt er da ja gerade so eine Extranote, was auch immer.
Und der Lewis holt sich die Extranote ganz anders, mit einem riesen Nervenkitzel, ist ja jetzt, wie man bei Social Media bewundern konnte, unter die Fallschirmspringer gegangen. Und das sind immer noch auch wieder so Sachen, wo ich mich manchmal auch frage, ey, wenn ich Toto Wolff wäre und ich sehe, wie mein Fahrer sich da aus dem Flugzeug in den Himmel stürzt, fände ich, glaube ich, jetzt nicht so geil, aber muss man ihn natürlich machen lassen, ne? Weil so holt er sich halt einfach auch seine Energie und so fokussiert der sich auf so ein Rennwochenende.
Ja, du, andere gehen so wie ich an der Isar Radfahren, um sich den Kopf durchzublasen, andere springen halt aus dem Meer.
Ja, das darfst du auch nicht unterschätzen, da kann auch viel passieren. Metern. Sascha.
Ja, mit
schon die wildesten Dinge passiert.
Ich habe einen Helm auf.
Hast du nicht. Hast du einen Helm auf?
Ja, klar. Ja,
doch, klar, gut.
Vorbildfunktion.
Ja, natürlich. Logo. Natürlich habt ihr einen Helm auf. Ich
hab einen Sohn, bitte. Der ist auch mit dabei. Und eine Tochter auch. Aber der Sohn, ich war mit dem Sohn fahren. Bis Wolfratshausen und wieder zurück. Es waren knapp 80 Kilometer. Mir tun jetzt noch die Oberschenkel weh. Sag's dir.
Mir auch, aber vom Yoga in dem Fall.
Also, was hast du denn? Du sollst doch nicht die Beine hinter den Kopf tun. Sag mal, Peter.
Bei mir ging es um Hüftöffner. Oh, das war die Sequenz.
Ich gar nicht
und ich,
das
klingt und ich als alter Fußballer tue mich da sehr, sehr schwer. und spür's heute auch. Ja, muss ja mal was Neues auch machen. Übrigens ohne Helm. Das Ganze.
Ich hoffe, es gab keine Bilder davon. Ich krieg sie nicht mehr weg.
Bitte, ich bitte darum. Die
könnte ich eigentlich mal liefern, oder?
Das wäre super.
Hüftöffner gut. Machst. Ja.
Sandra, was hast du getrieben in den Tagen zwischen dem Rennen?
Ich habe Bizeps trainiert und meinen kleinen Sohnemann auf dem Spielplatz überall dahin gehoben, wo er nicht hinkommt, weil er noch zu klein ist und aber der Meinung ist, er muss da rumkraxeln, wo die Großen kraxeln. Und dann braucht's da halt dann doch noch so ein bisschen die Unterstützung von der Mama. Und deswegen, also mir tun die Oberarme auch ein bisschen weh, aber das gehört ja auch dazu. Also ich bin zurzeit ganz groß bei allem, was man auf dem Spielplatz findet.
Apropos das Verhalten mit, sag ich mal, Erziehungsberechtigter mit denen, die ihnen zugewiesen sind oder die man auch hat, ja, ist es ja jetzt bei AlphaTauri auch so, habe ich jetzt hier gerade aus dem Interview gehört bei den Kollegen von Motorsport Total, es ist ja auch so ein bisschen was und ich glaube, dass der Franz Tost den kleinen Yuki Tsunoda auch mal irgendwo hinheben muss, wo nicht hinkommt, denn der Franz ist jetzt praktisch wie sagt man da am besten, der Herbergsvater. Der Herbergsvater für den Yuki oder irgendwie so ähnlich, ne? Was ich da so mitbekommen habe.
Leumund.
Ja, er muss unterschreiben für ihn. Nein, der ist ja jetzt wirklich zugewiesen worden, ne? Also irgendwie.
Ob der Yuki weiß, worauf er sich da einlässt, frage ich mich schon, ehrlich gesagt.
Ja. Aber da müsste man, das ist natürlich ein großes Thema für den großen Preis, den wir jetzt vor der Nase haben im Baku, wenn wir mit Franz Toast sprechen. Also, weil die Geschichte ist ja schon spannend, wie sie darauf gekommen sind, was dafür zugeführt hat, dass der kleine Yuki zum Franz ziehen muss nach Italien und der da wirklich den Tagesablauf mehr oder weniger vom Yuki Tsunoda kontrolliert. Wobei auch für Ralf ein spannendes Thema, weil Franz und Ralf, die kennen sich ja auch bestens und Ralf hatte ja eigentlich eine ähnliche Phase damals in der, was war das, Formula
Nippon. Nippon, ne? Nippon, ja, meinst du, der Yuki zieht ins alte Kinderzimmer vom Ralf ein, oder wie?
Schöne Vorstellung auf jeden Fall.
Könnte lustig werden bei Toastens zu Hause. Nein, also nur um es zu erklären, also das hat Dr. Helmut Marko angekündigt, dass also man mit Yuki Tsunoda offensichtlich nicht so ganz zufrieden ist, wie das so läuft und er nicht so ganz selbstständig ist und deswegen kommt er jetzt komplett unter die Fittiche von Franz Toast und Franz Toast hat das eben vor etlichen Jahren auch mit Ralf Schumacher gemacht, die waren zusammen in Japan und er hat ihn, ja, betreut, kann man ja fast sagen, in allen Lebenslagen, ja, um diesen Job des Profi-Rennfahrers dann auch gut ausüben zu können und das ja auch mit großem Erfolg.
Hat damals für Willi Weber gearbeitet, ne? Der Franz.
Ja, richtig.
So kam die Konstellation zustande. Mhm. Ja, spannend, auch was der Ralf dazu zu sagen hat, ne, am Wochenende. Also eins der Themen haben wir jetzt schon mal enthüllt, die WG zwischen Yuki Tsunoda und Franz Toast, die werden wir mal genau unter die Lupe nehmen.
Ob der Franz asiatisch kochen kann? Also, weil am Ende,
das ist Yukis Aufgabe.
Ach so.
Ich glaub, er muss kochen.
Franz schmiert Butterbrote fürs Wochenende. Dann eher.
Pausenbrot. Zwischen ersten und zweiten Freitraining. Nee, natürlich nicht.
Genau.
Damit man nicht zu viel Zeit verschwendet, gell?
Ja, spannende Konstellation auf jeden Fall.
Bevor wir weiter komplett abschweifen, liebe Zuhörer, das noch, und das ist auch super wichtig. Ja, und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und die Formel 1 gucken möchtet, dann ist das überhaupt kein Problem. Das geht nämlich ganz einfach via Stream mit dem Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Noch dazu das gesamte Motorsport-Angebot. Checkt mal die Website skyticket.de/F1-Podcast. F1-Podcast zusammengeschrieben. Der Link, der steht allerdings auch in den Shownotes. Da könnt ihr das ganz einfach anklicken. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver zu streamen. Also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de/F1-Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Ticket. Also bei uns bekommt ihr alles mit und verpasst zumal gar nichts und deswegen unbedingt auch unseren Podcast abonnieren. Nicht vergessen, ne? Wer es noch nicht getan hat, auf allen gängigen Plattformen gibt es den Backstage Boxengasse immer dienstags. Eigentlich jede Woche. Das heißt, die Themen der Formel 1 werdet ihr mit euch mitnehmen können, egal wo ihr auch immer seid. Thema also Baku. Wir haben schon über die Favoritenrolle gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über die Deutschen sprechen. Haben wir noch gar nicht gemacht. Über Sebastian Vettel und auch über Mick Schumacher. Mick Schumacher am letzten Rennen in Monaco ein bisschen unglücklich. Hatte die Motorenprobleme und dann durfte er nicht vorbei am Teamkollegen, nachdem er fantastisch aufgeholt hat. Fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, ich habe da ehrlich gesagt als erstes den Impuls gehabt, dass der Günther Steiner vielleicht vermeiden wollte, dass seine beiden Rookies sich da in so Scharmützel verlieren auf einer Strecke, auf der es extrem schwer ist zu überholen und sie dann am Schluss dastehen mit zwei kaputten Autos, weil das kostet ja auch ein bisschen Geld und hatte da so ein Gefühl, ob das vielleicht damit zu tun hat, einfach mal zu sagen, hey Jungs, jetzt macht mal hier keinen Blödsinn, fahrt dieses Rennen sauber zu Ende und deswegen bleibt ihr bitte in den Positionen so, wie ihr gerade auf der Strecke seid.
Ja, und ich glaube dazu, was du jetzt gerade sagst, Sandra, Gefühl, auch das Stichwort bei mir, weil ich glaube, dass der Günther auch ein Gefühl dafür hat, diese Teamhygiene vielleicht auch betrifft und sehr sich gedacht hat, nach all diesen Nackenschlägen, die Mazepin ja schon einstecken musste von allen Seiten, ja auch von uns, tut es ihm vielleicht mal ganz gut, jetzt auch mal ein Wochenende zu haben, wo er vor Mick landet, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, in Baku sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber das ist mein Eindruck gewesen. Was meinst du, Sascha?
Ja, natürlich. Also jetzt fürs Team, wenn man das jetzt mal betrachtet und die deutsche Brille absetzt, musst du sagen, ist es dann auch okay, dass es so ist. Ich denke, intern war klar zu sehen, wer der Schnellere ist und war. Also Mick Schumacher hatte ja Probleme mit dem Motor, deswegen konnte er ein paar Runden nicht so super schnell fahren. Und das war dann auch der Grund, warum abseits der Kameras dann Mazepin vor ihm lag, aber er hat die Lücke ja dann auch super schnell wieder schließen können. Also ich glaube, anhand der Daten, die ja haben, siehst du das ganz klar, wer da der Bessere war. Und dann ist es halt auch die Frage, ob es dann das Ergebnis für dich ganz persönlich dann auch so ja braucht, dass du vor ihm stehst oder nicht. Wir reden jetzt ja von Platz, was war es, 18 und 19, ne? Also das ist ja dann eigentlich auch schon völlig, völlig egal. Ich glaube, dass es für beide ein schwieriges Wochenende wird in Baku. Das ist keine einfache Strecke, die ist schwierig. Sie waren da schon vor 2 Jahren mit der Formel 2 und ich weiß, dass da der Mick eigentlich ganz gut war und dann allerdings einen doofen Unfall hatte. Also der hatte ein gutes Rennen und dann hat er einen, glaube ich, ziemlich blöden Unfall gebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Aber generell kommt er, glaube ich, mit der Strecke ganz gut zurecht.
Drücken wir die Daumen. Für Haas ja eh eine schwierige Saison. Auch da bleibe ich dabei. Wird echt spannend zu sehen sein, wie der Weg dann von Mick auch aussehen wird, ne, in naher Zukunft. Und was Haas dann auch imstande ist zu leisten, wenn es ins neue Jahr geht. In diesem Jahr werden sie keine Bäume ausreißen können. Wichtig ist, dass er eben jetzt wieder vor Mazepin landet, um das Duell dann auch weiter auszubauen zu seinen Gunsten. Aber ja, Wunderdinge kann man halt eben nicht erwarten.
Ja, und bei Sebastian müssen wir sagen, super Rennen, ne? Super Wochenende in Monaco, Platz 5, 10 Punkte, damit in der WM-Wertung auch vorbei am Teamkollegen an Lance Stroll. Und ich bin ehrlich gesagt auch verhalten positiv gestimmt, was das Wochenende jetzt in Baku anbelangt. Also gerade auch was die Strecke betrifft und auch die Leistungsfähigkeit von Aston Martin, haben wir ja vorhin schon mal drüber kurz gesprochen mit dem Mercedes-Motor. Also ich bin positiv, was das anbelangt. Sandra, du auch, ne? Also er wirkt deutlich fröhlicher und ja glücklicher als lange Zeit vorher.
Ich habe ehrlich gesagt bei ihm so ein bisschen den Eindruck, als wäre der Knoten geplatzt. Vielleicht hat es auch mit einem etwas anderen Verständnis vielleicht auch vom Auto zu tun, dass er für sich jetzt einen Weg gefunden hat, wie dieses Auto jetzt irgendwie zu ihm passt oder umgekehrt. Also diesen Eindruck hatte ich jedenfalls in Monaco, weil er ist ja eben so ein Fahrer, der ja immer wieder betont, er muss das Vertrauen ins Auto haben, sonst funktioniert das nicht. Es liegt natürlich auch an seinem Fahrstil, dass das so ist. Er braucht eben ein stabiles Heck, er muss da das Vertrauen drin haben. Und ich hatte den Eindruck, dass er genau dieses Vertrauen eben zurückgewonnen hat in Monaco und hoffe jetzt einfach mal, dass da jetzt wirklich der Knoten geplatzt ist, dass er jetzt weiß, was er da wie machen muss im Auto und das konservieren kann und jetzt eben auch mit nach Baku nehmen. Weil, also er hat ja auch in Monaco jetzt wieder gezeigt, dass er es einfach wirklich drauf hat. Ich meine, ganz ehrlich, auch das hat uns die Weltregie leider nicht gezeigt, aber dieses Manöver, was er da auch gegen Pierre Gasly gefahren ist, das war ja. Also ich weiß nicht, wie viele da so dagegen halten würden. Und da habe ich einfach wieder das Gefühl gehabt, der alte Sebastian ist wieder da und den möchte ich gerne auch in Baku sehen.
Ja, man hat es ja vorher schon ein paar Mal gesehen, auch in den Rennen davor, dass immer mehr wieder sein Können so aufgeblitzt ist. Und die Vollendung so ein bisschen war tatsächlich jetzt das, was man da gesehen hat in Monaco. Das war sensationell. Bin auch gespannt, wenn man sich an den Anfang der Saison zurückerinnert, haben ja auch eigentlich alle die das Team gewechselt haben, gesagt, sie brauchen 5, 6 Rennen, um so ein richtiges Gefühl zu haben. Das ist jetzt das 6. Rennen, was kommt. Vielleicht ist es ja dann soweit. Wobei, auch da ganz interessant, bei Alonso habe ich es jetzt gelesen, unter der Woche, der ja gesagt hat, er hat es korrigiert. Er hat gesagt, ja, mit 6 hat er es so ein bisschen unterschätzt. Er braucht dann doch nochmal ein paar mehr und es werden dann wohl 8, 9 Rennen sein. Wobei man da natürlich auch wieder anführen muss, ist ein bisschen eine andere Situation. Der war 2 Jahre weg, jetzt kommt er zurück. Das muss man natürlich auch nochmal berücksichtigen. Aber wie gesagt, bei Sebastian ist die Tendenz super. Wenn man auf die ganzen Neulinge guckt, die jetzt in ihren Teams neu sind, da tut sich der ein oder andere schwer mit großem Namen, Alonso oder auch Ricciardo. Bei Sainz sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Aber ja, das ist zu berücksichtigen. Und wie gesagt, super, was er da jetzt geleistet hat, der Sebastian. Und hoffentlich setzt das fort in Aserbaidschan.
Wir werden es beobachten, was passiert in Aserbaidschan. Wir freuen uns alle drauf. Das ist das nächste Rennen, das ansteht. Alles live zu sehen bei uns auf Sky. Natürlich alle Sessions und die Formel 2 fährt auch. Also ihr werdet umfassend informiert werden über das, was am Wochenende in Baku passieren wird. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und nochmal der Hinweis, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Backstage Boxengasse, der Formel 1 Podcast von Sky. Da verpasst ihr nichts. Alles auf den gängigen Plattformen für euch dann auch zum Abonnieren. Und lasst gerne eine Top-Bewertung da. Alle Sterne bitte, wir würden uns freuen. Danke, macht's gut.
Liebe Grüße in die Runde, bleibt gesund. Ciao und schaut schön Sky am Wochenende. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.